HR Info Wirtschaft.
Mit Lars Hofmann. 2 Wochen lang hat sich die Automobilbranche in Frankfurt getroffen. Zur IAA, der Internationalen Automobilausstellung. Dabei ging es, ganz anders als sonst, oft nicht so sehr ums Auto, sondern um grundsätzliche Fragen. Wie muss sich die Branche entwickeln, um ihren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten? Nicht zuletzt Proteste und Blockaden haben diese Themen, auch neue Mobilitätskonzepte, die Frage, ob Innenstädte eventuell autofrei werden müssen, in den Blickpunkt gerückt. Dabei muss die Branche derzeit ohnehin einen Spagat schaffen. Auf der einen Seite leiden die Autobauer unter einem wirtschaftlichen Abschwung. Auf der anderen Seite muss sie riesige Veränderungen bewältigen. Klimaschutz und Elektromobilität sind da nur das eine. Es geht auch um vernetzte Autos und selbstfahrende Autos. Technisch anspruchsvolle Entwicklungen und milliardenschwere Investitionen. All das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Beschäftigten in dieser nach wie vor großen und wichtigen Branche. Rund 800.000 Menschen arbeiten unmittelbar in der Autoindustrie. Ein Vielfaches an Arbeitsplätzen hängt noch zusätzlich an dieser Branche. Bei Maschinenbauern bis hin zu Kfz-Werkstätten und Autohäusern. Continental ist einer der größten Zulieferer der Welt. Weltweit mit rund 240.000 Beschäftigten und mehreren hundert Standorten. Unter anderem auch in Hessen. Seit längerem wird gemunkelt, einige Werke könnten geschlossen, Arbeitsplätze abgebaut werden. Nicht zuletzt, weil seit dem Dieselskandal die Nachfrage nach Dieselmotoren nachlässt und der Trend zur Elektromobilität geht. Continental-Chef Elmar Degenhardt wollte sich auf der IAA zu Einzelheiten nicht äußern. Nur so viel.
Wir würden die Elektromobilität hier nicht in den Vordergrund schieben. Uns macht die konjunkturelle Situation mehr Sorgen. Die Produktionsvolumen gehen seit Mitte 2018 zurück. Mittlerweile in einem Bereich von 6%. Uns fehlen im Vergleich zu 2017 ca. 6 Millionen produzierte Leitvehikel. Und das zwingt die Industrie, auf die Kostenseite fokussiert zu versuchen, produktiver zu sein. Und das ist ein gewisser Spagat im Moment. Wir glauben nicht, dass sich im Verlauf von 2020 nächstes Jahr eine Besserung ergibt. Und daraus resultieren Notwendigkeiten, auch Produktivität zu erhöhen. In welchem Maße das erforderlich sein wird, das diskutieren wir gerade mit den Arbeitnehmervertretern und Gewerkschaften. Und wir bereiten uns auf einen stärkeren Abschwung vor. Zu welchen Maßnahmen wir letztendlich greifen müssen und ob wir auch Kündigungen vermeiden können, mittelfristig, das wird insbesondere vom Konjunkturverlauf abhängen.
Heißt, bei Continental sind sogar Kündigungen nicht mehr ausgeschlossen. Die Metall- und Elektroindustrie mitsamt den Autobauern befindet sich in einer Rezession. Der Automobilexperte Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen war natürlich auch in Frankfurt auf der IAA. Er sagt, es sei normal, dass der Abschwung zuerst die Zulieferer treffe.
Bei den Zulieferern ist es so, dass sie immer zuerst am stärksten unter der Rezession leiden. Angefangen von China, der weltweit größte Markt, ist durch Amerika, durch US-Präsident Trump in die Rezession geschickt worden. Und bei den Zulieferern, insbesondere bei den Anlagenbauern, sieht man heute große Probleme. Es sind Insolvenzen da, man geht in Kooperationen, man versucht sich über diese schwierige Zeit, die wir jetzt haben. Das ist die schwierigste Zeit der Autoindustrie in den letzten 20 Jahren. So stark ist der Markt noch nie nach unten gegangen, wie jetzt diese Zeit zu überleben. Weltweit sitzen wir in der Rezession, in der tiefen Rezession und was dazukommt, das Umpolen auf die Elektromobilität. Das heißt, obwohl wir schlechte Verkäufe machen, obwohl wir heute Geld verlieren, müssen wir riesig noch in die Elektromobilität investieren und wissen genau, dass die Gewinne am Anfang sehr mager sein werden. Bisher konnten sich die deutschen Hersteller noch einigermaßen gut behaupten, gerade auch in China. Aber auch im Premium-Segment wird die Rezession Stück für Stück ankommen. Also es wird alle treffen und es wird eine schwierige Zeit in den nächsten 2 Jahren.
Ferdinand Dudenhöffer sagt, die Branche müsste sich auf eine längere Krise einstellen. Frank Iwer ist bei der IG Metall für die Automobilbranche zuständig. Und er hat natürlich genau beobachtet, was die Hersteller und Zulieferer auf der IAA gezeigt haben. Aber natürlich auch, wie sich die wirtschaftliche Lage auf die Unternehmen, auf die Arbeitsplätze auswirkt.
Das ist eine ganz ekelige Mischung. Die Lage, zum einen haben wir die Konjunktur, Eindämmung, sind 5% Autos weniger, die verkauft werden weltweit. Und obwohl die alle mit Wachstum gerechnet hatten, das heißt, die rückläufigen Absatzzahlen laufen gegen zusätzliche Produktionskapazitäten. Und zum Zweiten kommen halt die ganzen Strukturthemen jetzt in Sicht. Alles, was mit Elektromobilität zu tun hat, alles, was zu tun hat mit Digitalisierung, mit autonomem Fahren, das passiert alles parallel und vermischt sich in einer ganz komplexen Situation. Und betroffen sind zuallererst zwei Gruppen der Zulieferer, vor allem die ganz eng am Diesel hängen, weil die Dieselstückzahlen sind halt um die Hälfte fast zurückgegangen, wenn ich an 2015 denke. Da hat Bosch zum Beispiel große Probleme, weil sie große Standorte haben, die nur Diesel-Einspritztechnik liefern. Und die zweite Gruppe von Zulieferern, die massiv betroffen sind, sind alle die, die weit vorn in der Lieferantenkette sind. Gießereien, Härtereien, Schmieden, da häufen sich jetzt tagtäglich die Insolvenzanträge. Aber auch die anderen Großen kommen jetzt schwer unter Druck.
Sie haben Bosch genannt, Continental. Da heißt es auch, man sei froh, wenn es keine Entlassungen gibt. Stellenabbau scheint da unumgänglich zu sein. Glauben Sie, dass man das weitgehend noch mit Kurzarbeit abfangen kann, was im Moment passiert, wie in der letzten großen Finanz- und Wirtschaftskrise? Oder befürchten Sie, dass tatsächlich Stellen gestrichen werden am Ende?
Ehrlich gesagt, aktuell befürchten wir, dass Trittbrettfahrer sich durchsetzen. 5% Umsatzeinbruch weltweit und beim einen oder anderen sind es zwar 10% in den eigenen Büchern, kann man mit Kurzarbeit locker durchfahren. Man kann bis zu 20% nach unseren Tarifverträgen auch mal nach unten schwanken und die Arbeitszeitkonten sind noch voll. Wir haben schon den Eindruck, dass es einige Herren in den Managementstrukturen gibt, die sagen, die Gelegenheit ist günstig, lass uns die Strukturen jetzt bereinigen, jetzt sind wir nicht schuld, wir können alles auf die Konjunktur schieben. Deshalb werden wir jetzt verstärkt Druck machen in den Betrieben und wir wollen jetzt erstmal kurzfristig klären, dass man mit den Instrumenten Kurzarbeit und Arbeitszeitkonten keine Strukturbrüche organisieren muss. Man muss jetzt keine Standorte schließen, man muss jetzt auch keine Massenentlassung vorbereiten. Schwieriger ist es mit den Firmen, die in Insolvenz geraten. Das sind, wie gesagt, vor allem kleine Zulieferer, die ohnehin nur ganz schwache Renditen haben. Da ist es wirklich so, wenn denen 10% Umsatz fehlt, sind die tiefrot. Da sind wir gerade dabei zu versuchen, neue Instrumente auch zu entwickeln mit dem Wirtschaftsministerium und dem Kanzleramt, ob man nicht dafür neue Finanzierungsinstrumente bereitstellen kann.
Was heißt das konkret? Neue Instrumente klingt immer sehr abstrakt. Was schwebt Ihnen da vor?
Ja, uns schwebt schon vor so etwas wie ein Finanzierungsfonds, der zwei Elemente haben muss. Ein Element für Mittelständler, die eigentlich gut noch dastehen, die aber jetzt schon von den Banken immer schlechter Kredite bekommen, weil das heißt, wenn du für die Autoindustrie produzierst, bist du ja auf der Seite des Bösen. Und zum anderen für die Unternehmen, die tatsächlich in Krisenlagen geraten, sodass sie einen Crashfonds, mit dem man stabilisieren kann.
Das heißt also schon sowas wie ein Konjunkturprogramm?
Das heißt sowas wie Konjunkturprogramm, ja.
Wie ist da im Moment die Resonanz in der Politik?
Ja, ambivalent. In der nächsten Woche ist eine Konferenz des Wirtschaftsministeriums zu diesem Thema und Ende November soll wieder der nächste Autogipfel tagen. Es gibt jetzt auf allen Ebenen Diskussionen darüber, wie solche Programme aussehen müssten. Es gibt eine große Sorge bei der Bundesregierung und auch bei den sich tragenden Parteien. Das heißt, wenn für die Kohleregionen 40 Milliarden gebraucht werden, braucht man für die Autoregionen 160. Das verstehen wir, das kann man so auch nicht machen. Aber wir wollen schon, dass in diesen Diskussionen jetzt nicht nur über Technologie und Technologieförderung geredet wird, sondern wir wollen, dass es tatsächlich auch Infrastrukturhilfen für betroffene Regionen gibt, zum Beispiel für Saarland oder für das südliche Hessen oder für das südliche Thüringen. Das sind Regionen, die extrem zulieferabhängig sind. Wir wollen, dass es Arbeitsmarktinstrumente gibt, wie das Transformationskurzarbeitergeld. Und wir wollen, dass eben solche neuen Finanzierungsinstrumente für Unternehmen geschaffen werden.
Sagt Frank Iwer von der IG Metall. Es ist schon angeklungen. Die wirtschaftliche Lage ist nur das eine. Zusätzlich befindet sich die Branche in einem Wandel, in einem grundlegenden Wandel, hin zu Elektromobilität, zu autonomen Autos. Und das setzt alle Unternehmen zusätzlich unter Druck zu handeln. Die Wirtschaftskrise steigere diesen Druck nochmal, sagt Continental-Chef Elmar Degenhardt.
Das ist ein Spagat. Wir müssen investieren in Vernetzung, in automatisiertes Fahren, in die Elektrifizierung, ohne unsere Performance zu verlieren. Und das geht nur durch höhere Fokussierung, höhere Priorisierung auf bestimmte Projekte, die den größten Return, den größten Nutzen erzeugen. Wir werden in den nächsten 2-3 Jahren, und das trifft auf die gesamte Industrie zu, nicht mehr alles parallel machen können. Und natürlich müssen wir diesen Wandel gestalten, denn er bedingt, dass wir insbesondere auf der Ingenieurseite eine Transformation bewerkstelligen von der Verbrennerseite zu der Seite Elektromobilität. Und damit einhergeht, dass wir unsere Mitarbeiter umschulen müssen, mehr auf Elektronik, Software, Sensorikkompetenzen.
Was heißt das? Was werden Sie machen? Weil alle Hersteller präsentieren Elektroautos. Ist der Druck, Elektroantriebe, Elektroautos, Teile dafür zu produzieren, für Sie als Zulieferer besonders groß im Moment?
Wir müssen in die Elektromobilität investieren. Das ist in den nächsten 10 Jahren die Technologie, die benötigt wird, um die Hürden, die die Regulierung vorschreibt, zu erfüllen. Ich würde nicht sagen, dass der Druck wächst von außen. Wir machen uns den Druck selbst. Es ist nicht damit getan, die Autos sauber zu machen. Wir müssen die ganze Produktion und Lieferkette CO2-neutral bekommen. Dazu haben wir uns entschieden, unseren Bezug von Energie ab Ende nächsten Jahres CO2-neutral zu stellen. Wir möchten bis 2030 die gesamte Produktion, und da gehört die Zuliefererkette dazu, CO2-neutral stellen. Und die ganze Industrie ist gut beraten, wenn sie sich zum Ziel setzt, spätestens 2050 komplett CO2-neutral zu sein, sowohl was den Herstellungsprozess als auch den Betrieb der Fahrzeuge angeht.
Egal ob eben Continental oder VW, Daimler, Bosch, BMW, sie alle haben auf der IAA erklärt, ihre Produktion klimafreundlicher gestalten zu wollen. CO2-neutral im Idealfall. Und sie wollen das auch von ihren Zulieferern einfordern. Auch das erhöht die Anforderungen an alle Unternehmen in der Branche. Dabei gibt es im Moment sowieso schon genug Unsicherheit. Elektromobilität oder gar Brennstoffzelle, weiter Verbrennungsmotoren verbessern, autonome Autos bauen, vernetzte Autos, neue Mobilitätskonzepte entwickeln. Viele Hersteller fragen sich, wie es für sie weitergeht, was der richtige Weg ist. VW beispielsweise setzt stark auf Elektromobilität. Andere verfolgen eine sogenannte Fächerstrategie, wollen alle möglichen Antriebsarten weiterentwickeln. Manchmal wohl auch aus einer Unsicherheit heraus, was richtig ist. Das heißt im Moment oft aber auch, dass Geld nicht investiert wird, weil noch keine definitiven Entscheidungen gefallen sind. Insgesamt herrscht eine Verunsicherung, die man auch beim hessischen Zulieferer EDAG spürt, wie Clemens von Reyer sagt.
Das spüren wir sicher. Also wir spüren aus Sicht der Automobilhersteller, dass einfach eine Unsicherheit besteht, wie sollte die zukünftige Modellpolitik tatsächlich aussehen. Das heißt im Konkreten, welche Antriebstechnologien werden zukünftig gefragt. Aus Sicht eines Volkswagens beispielsweise setzt Volkswagen momentan massiv auf die Entwicklung und die Produktion von batteriebetriebenen Fahrzeugen. Sie können sich hier auf der IAA den ID.3 anschauen. Dazu gibt es eine ganze Produktfamilie, die aber an der Stelle ein politisches Signal bedeutet auch. Denn Volkswagen wird diese Stückzahlen den Kunden auf den Hof stellen und wird dann sehen wollen, ob diese Fahrzeuge im Markt aufgenommen werden. Also ein ganz klares Signal in Richtung der Politik schafft eine sichere Grundlage für unsere Modellpolitik. Ich würde davon mal ausgehen, wenn dieses Signal kommt, besteht auch wieder eine Sicherheit und auch wir werden diese positive Entwicklung spüren.
Was muss das für ein Signal von der Politik sein?
Volkswagen geht so weit, dass sie inzwischen schon Strom produzieren, um Strom zur Verfügung zu stellen über flexible Ladesäulen. Das kann man auch offiziell bei Volkswagen nachfragen. Wenn diese Sicherheit bestehen würde, dass die Elektrikinfrastruktur dafür vorgesehen ist im Markt, dass ein Kunde sein Auto auch mit einer gewissen Sicherheit irgendwo tanken kann, in einer vernünftigen Geschwindigkeit, dann ist auch der Markt viel mehr bereit, diese Fahrzeuge aufzunehmen. Also das Signal muss klar aus der Politik kommen.
Geht es bei Ihnen auch schon so weit, dass Sie über Kurzarbeit nachdenken müssen, vielleicht sogar schon in Kurzarbeit sind oder sogar Arbeitsplätze abbauen müssen?
Wir spüren die Signale, wir spüren auch diesen Druck im Markt. Das ist also eine sehr raue See geworden, aber wir versuchen durch Weiterbildung der Mitarbeiter dieses zu vermeiden und zum Beispiel auch durch das Modell EDAG CityPod einfach diesen Entwicklungen entgegenzuarbeiten und neue Perspektiven für die Mitarbeiter aufzubauen.
Weiterbildung heißt, dass Sie die Leute tatsächlich, ich sag mal, aus dem Alltagsgeschäft rausnehmen und auf Technologien ansetzen, sie in Richtungen schulen, die in Zukunft notwendig werden, autonomes Fahren, Elektromobilität?
Es werden immer mehr IT-Disziplinen gefordert. Wir haben noch sehr viele Menschen an Bord, die in den 80er Jahren ein klassisches Ingenieur- oder Technikerstudium absolviert haben und sehr, sehr gute Konstrukteure am System sind. Diese Menschen müssen umdenken, diese Menschen müssen dazulernen und da ist es die Aufgabe, denke ich mal, der Arbeitgeber dafür zu sorgen, diese Menschen auch weiterzubilden, damit der Bedarf von morgen einfach auch von uns erfüllt werden kann.
Sagt Clemens von Reyer vom hessischen Automobilzulieferer EDAG. Was ist die richtige Strategie? Ist es wirklich die Elektromobilität? Das beschäftigt natürlich auch Frank Iwer, den Autoexperten von der IG Metall.
Wir gehen davon aus, dass das Thema Elektrifizierung jetzt passieren wird und auch passieren muss. Allein schon aus Klimaschutzgründen. Und da ist die IAA von daher sogar ein bisschen beruhigender als die vor 2 Jahren, weil vor 2 Jahren konnte man Autos gucken, die man nicht kaufen konnte. Jetzt kann man Autos gucken, die man dann auch kaufen kann. Das ist schon mal ein qualitativer Schritt nach vorne. Also die Branche ist jetzt langsam so weit, Fahrzeuge anbieten zu können und nicht nur Hoffnungswerte anbieten zu können. Das führt dann nur andersrum dazu, wenn ich etwa daran denke, dass VW ganze Werke umbaut dafür, dass sie nur noch Elektrofahrzeuge herstellen können, dass das auch klappen muss. Das ist schon eine hohe Wette auf die Zukunft. Etwa in Zwickau oder demnächst auch in Emden. Und auch bei den anderen deutschen Herstellern, die andere Produktionskonzepte haben, aber auch die werden ja davon abhängig sein, dass die Kunden diese E-Fahrzeuge tatsächlich kaufen, obwohl sie teurer sind. Das ist eine Wunschvorstellung vieler Freunde auch aus dem Umweltbereich zu sagen, eigentlich könnte man die E-Fahrzeuge genauso billig und günstig herstellen wie ein Diesel- oder ein Benzinfahrzeug. Das wird noch 4, 5, 6 Jahre dauern, bis dieser Punkt erreicht ist. Das heißt, die Kunden müssen mitspielen. Und da gibt es neben dem Preis das Hauptrisiko, dass die Infrastruktur schlicht nicht da ist. Wir haben heute knapp 20.000 Ladesäulen bundesweit, die im öffentlichen Raum stehen. Jetzt könnte man sagen, prächtig, wir haben nur 14.000 Tankstellen. Normalerweise sind halt die Ladezeiten völlig andere. An der Tankstelle brauche ich 2, 3 Minuten und an der Ladesäule, gerade bei denen, die hauptsächlich installiert sind, 4 bis 6 Stunden. Und solange diese Themen nicht gelöst sind, vor allem die Autoindustrie muss die Preisseite in den Griff kriegen und die Infrastrukturseite muss zusammen auch mit öffentlichen Investitionen in den Griff gekriegt werden, solange werden die Kunden eben nicht mitspielen. Und dann sind das möglicherweise Investitionen, die auf Sand gebaut sind.
Es gibt ja noch einen anderen Aspekt, das Beispiel Batterien bzw. die Batteriezellen. Da gibt es im Grunde genommen keinen deutschen Hersteller, der selber diese Batteriezellen baut. Jetzt gibt es sogar einen Chinesen, CATL, die in Thüringen eine ganze Fabrik aufbauen. Besteht da auch die Gefahr, dass die deutsche Industrie so ein bisschen den Anschluss bei diesen zentralen Technologien verliert?
Die Batteriezellen bauen sie nicht selber. Und das ist tatsächlich ein schwieriges Unterfangen, weil dort haben die asiatischen Hersteller 4 bis 5 Jahre Vorsprung. Und dieser Vorsprung von 4 bis 5 Jahren, der ist nur mit sehr, sehr viel Geld und sehr, sehr viel Engagement auszugleichen. Ich bin da skeptisch, ob das noch gelingt. Zumindest der jetzigen Technologie. Es wird jetzt Versuche geben mit europäischen Förderinstrumenten für die neuen kommenden Technologien, weiterentwickelte Zelltypen auf Feststoffbasis und anderen Elektrolytthemen, tatsächlich auch eigene technologiefähige Fabriken in die Welt zu setzen. Herr Altmaier will 1 Milliarde Förderung dafür ausloben. Die EU-Kommission will in der gleichen Größenordnung was machen. Kurzfristig wird das schwierig und da drohen große Abhängigkeiten. Auf der anderen Seite brauchen halt auch die CATLs und LG Chems dieser Welt erstmal ihre Kunden. Kurzfristig ist deshalb das größere Problem, dass überhaupt Versorgung geschaffen wird. Wir brauchen in Europa, um die Klimaziele, die ja beschlossen sind und angesteuert werden, erreichen zu können, bis 2025 ungefähr 30 solcher Fabriken. Und jede dieser Fabriken kostet ungefähr 1,5 Milliarden Investitionen. Und diese Fabriken sind nicht in Sicht. Und da ist auch das Projekt in Thüringen alleine eben bei weitem nicht ausreichend.
Sagt Frank Iwer. Er sieht noch viele offene Fragen beim Umstieg auf die Elektromobilität. Klar ist aber, wie auch schon gehört, die Veränderungen bedeuten, dass Arbeitsplätze gerade in den Bereichen von Dieselmotoren schon weggefallen sind oder noch wegfallen werden. Und dass sich die Unternehmen überlegen, was das für die Beschäftigten heißt, wie sie sie im Idealfall halten können. Auch für Volkmar Denner von Bosch heißt die Devise umschulen.
Genau, hier investiert Bosch seit Jahren hohe Summen. Wir stecken ungefähr 250 Millionen Euro jedes Jahr in die Weiterbildung unserer Mitarbeiter, also traditionell schon. Und wir haben spezielle Kurse beispielsweise entwickelt, um auch Mitarbeiter, die heute klassische Verbrennertechnik machen, umzuschulen für Elektromobilität. Wir sehen es als eine große Verpflichtung natürlich an, um auf die Weise auch die Mitarbeiter mitzunehmen auf dieser Transformation und ihre Qualifikationen entsprechend anzupassen.
Gewerkschafter Frank Iwer von der IG Metall ist da skeptisch. Umschulen hält auch er für den richtigen Weg, damit die Menschen nicht einfach ihren Arbeitsplatz verlieren, wenn durch die Krise oder den Wandel der Branche etwas wegfällt. Aber bei allen Beteuerungen der Unternehmen, Es reicht ihm noch nicht aus, was hier gerade passiert.
Das geht bei weitem nicht schnell genug. Wobei ich zum Teil die Unternehmen ja noch aktuell verstehen kann. Die kommen aus einer Phase der Hoch- und Vollauslastung und müssten jetzt umschulen auf Produkte, die es noch gar nicht gibt. Da gibt es einfach zeitlichen Versatz zwischen. Das größere Problem ist aber, dass das Runterfahren der alten Technologien deutlich schneller geht, als dass die neuen hochfahren werden. Das ist ja das, was wir beim Diesel gerade erleben. Es gibt einfach kein Ersatzprodukt, was in gleicher Menge so eben schnell zur Verfügung stehen würde. Und auch wenn es das gibt, wir haben das sehr genau ausrechnen lassen, was das für die Beschäftigten im Antriebssystem im Ganzen ausmachen wird. Zusammen mit dem Fraunhofer Institut haben wir dann eine Studie machen lassen, eLab heißt die. Und da kommt heraus, dass bis 2030 ungefähr 125.000 bis 130.000 Arbeitsplätze im Saldo entfallen werden. Da ist dann schon reingerechnet, dass 35.000 Arbeitsplätze für Zukunftstechnologien wie Batterien, wie Zellen, wie Leistungselektronik und anderes entstehen. Also eigentlich werden eher 150.000 entfallen. Das ist mehr als jeder zweite Arbeitsplatz von denen, die im Antriebsstrang tätig sind. Und jetzt gibt es natürlich daneben weitere Arbeitsplätze. Sie hatten das Thema Digitalisierung angesprochen, autonomes Fahren, Robotik rund ums Auto. Das sind nur dummerweise völlig andere Arbeitsplätze. Das sind keine Produktionsarbeitsplätze, das sind Engineering-Arbeitsplätze, die in irgendwelchen Labors oder in irgendwelchen Strukturen mit Hochgeschwindigkeitsrechnern stattfinden. Und da Menschen umzuschulen, ist halt tatsächlich auch ein Kulturbruch, wenn die gewohnt sind, 8 Stunden am Tag am Band zu stehen und Autos zu montieren. Da machen die Unternehmen viel zu wenig bisher. Das ist schon das, was wir kritisieren, bereiten sie auch zu wenig vor. Deshalb glauben wir, dass es hier auch eine öffentliche Unterstützung braucht. Wir sind seit Monaten dabei zu diskutieren mit allen Kräften in Berlin, sodass ein Transformationskurzarbeitergeld zu schaffen. Schrecklicher Begriff. Kurz gesagt geht es einfach um die Möglichkeit zu sagen, kann ich Auszeiten, die betrieblich entstehen, weil Auslastung fehlt oder weil ich den Betrieb umbauen muss, dazu nutzen, die Leute nicht arbeitslos werden zu lassen und dann vielleicht irgendwann in Jahren wieder einzustellen, sondern dass man die Zeit gleich nutzt, um sie auf neue Tätigkeiten und Kompetenzen hin zu qualifizieren.
Hubertus Heil, Bundesarbeitsminister, hat ja auch schon ähnliche Vorschläge gemacht, dass Unternehmen finanziell unterstützt werden sollen, wenn Mitarbeiter umgeschult werden, weiterqualifiziert werden. Reicht das nicht aus?
Es gibt es ja noch nicht. Der Heil hat das vorgeschlagen. Es gab enormen Widerstand in Berlin, wie das häufig der Fall ist. Mittlerweile ist es zumindest schon mal so, dass wir uns mit dem BDA, dem Bundesverband der Arbeitgebervereinigung, im Kern geeinigt haben, dass solche Instrumente nötig sind. Das hilft, wenn wir beide an der gleichen Seite des Seils stehen. Die haushalterische Seite ist jetzt mittlerweile offenbar auch geklärt. Das Finanzministerium hat erklärt, Sie können sich das vorstellen. Aber es ist halt jetzt im Koalitionshickhack gelandet und da gibt es alle möglichen, die in alle möglichen Richtungen zerren, sodass das nicht entschieden ist.
Viele Baustellen, viele offene Fragen. Sie sagen auch politisch noch vieles nicht entschieden. Jetzt geht diese IAA zu Ende. Es war auch eine ungewöhnliche IAA mit vielen Protesten, mit grundsätzlichen Fragen, die gestellt werden, auch wo sich die Branche hinentwickelt. Nach 2 Wochen IAA, haben Sie mehr Hoffnung für die Branche oder sagen Sie eher, das sieht übel aus?
Es ist so eine digitale Frage. Wird es böse oder wird es schlecht? Erstens finde ich es besser als vor 2 Jahren, weil vor 2 Jahren fand ich sie tatsächlich fürchterlich, weil das war Pfeifen im Walde. Da wurden Autos gezeigt, die man nicht kaufen kann und es wurde verkauft und vermarktet das autonome Fahren, von dem wir mittlerweile bei Pkw zumindest wissen, das wird vor 2025, 26, 27 nichts werden. Das war jetzt anders. Man konnte jetzt Fahrzeuge sehen, die man kaufen kann und man konnte interessanterweise auch viele Fahrräder an Autoständen sehen. Also man merkt, die Branche stellt sich darauf ein und ich glaube schon auch mit hohem Tempo, weil wir reden ja nicht davon, dass ein Garagenbetrieb umgestellt wird, sondern eine hochkomplexe, international vernetzte Produktions- und Entwicklungsgemeinschaft, die es ja letzten Endes ist, mit vielen, vielen tausenden Betrieben da drin. Das ist deutlich anders als vor 2 Jahren. Das ist sozusagen auf der Habenseite. Auf der Soll-Seite steht, dass niemand wirklich genau weiß, wie sich zum Beispiel Klimapolitik auswirken wird. Niemand weiß, wie sich Handelspolitik à la Trump oder Brexit auswirken werden. Niemand weiß wirklich so genau, braucht man im Jahr 2030 noch ein Drittel Verbrenner oder vielleicht sogar 50% oder gibt es ein Verbrennerverbot, wie es jetzt wieder durch die Medien geistert. Und das alles spürt man in den Unternehmen. Das spürt man in den Bändern, das spürt man in Betriebsversammlungen, die egal ob jetzt Arbeiter am Band oder Manager, sind hoch verunsichert. Und das in der Branche, die das nicht kannte. Die kannten bisher relativ hohe Planungssicherheit. Die Aufträge für Zulieferer liefen in der Regel 8 bis 10 Jahre für eine Bauer. Also das war alles langfristig nach vorne geprägt und jetzt merken die Turbulenz von vorne bis hinten. Und das ist noch lange nicht durchgestanden.
Soweit Frank Iwer von der IG Metall. Die Branche ist in Aufruhr. Das ist gerade für die Manager der großen Konzerne eine ungewohnte Situation. Das hat sich auch bei der IAA in Frankfurt gezeigt. Erstmals gab es größere Klimaproteste gegen die Industrie. Der Verbandspräsident Bernhard Mattes hat noch während der Messe seinen Rückzug angekündigt. Und innerhalb der Branche wird über die Zukunft der IAA gestritten. Wir haben heute gefragt, was all die Veränderungen in der Automobilbranche für die Unternehmen und vor allem für die Arbeitsplätze bedeuten. Die Sendung hr-info Wirtschaft gibt es auch auf hr-info-radio.de oder in der ARD Audiothek. Mein Name ist Lars Hofmann.